Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Historisch schlecht sei der Zustand des deutschen Waldes, das hat der heute vorgelegte Waldzustandsbericht ergeben. Was sind die Gründe und was kann dagegen getan werden? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem uns mit der Diskussion über den geplanten Pflegetarifvertrag beschäftigen werden. Und auch der Markt für Heimtierbedarf ist ein Thema. Hier werden Jahr für Jahr Milliarden umgesetzt und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber schauen wir auf die Konjunktur in Deutschland, unter anderem, weil all diejenigen, die sich für Wirtschaft interessieren, eine andere Zahl als bisher abspeichern müssen, wenn es um die Wirtschaftskraft in Deutschland geht. Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, ist nämlich im vergangenen Jahr nicht um 5, sondern um 4,9% zurückgegangen, so das Statistische Bundesamt heute. Und diese 4,9%, sie war nur eine Zahl des heutigen Tages zur Konjunktur. Alles weitere jetzt von Theo Gers.
Mehr Wachstum gleich weniger Schulden. Die deutsche Wirtschaft und in deren Schlepptau auch der Staat sind im letzten Jahr etwas besser durch die Rezession gekommen als befürchtet. Das Statistische Bundesamt korrigierte heute seine vorläufigen Zahlen vom Januar nach oben. Danach wuchs die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 2020 doch noch um 0,3%, was für das Gesamtjahr bedeutet, die Wirtschaft schrumpfte nicht um 5,0, sondern um 4,9%. Dennoch, dies war die zweitschärfste Rezession der Nachkriegszeit nach der Finanzkrise. Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sind die besseren Zahlen dennoch ein Signal der Zuversicht. Carsten Schneider, SPD, sieht es etwas nüchterner.
Es ist auch ein Ergebnis der Konjunkturstabilisierungsmaßnahmen auch gewesen, die wir gemacht haben.
Tatsächlich haben die Corona-Hilfen den Absturz gemildert, dafür aber die Staatsschulden in die Höhe getrieben. Allerdings kam es 2020 auch hier nicht ganz so schlimm. Über 158 Milliarden Euro hatten die Statistiker im Januar vorläufig errechnet. Nun sind es mit 139,6 Milliarden fast 19 Milliarden weniger. Heißt übersetzt in die Maastricht-Kriterien der EU, das Defizit lag bei 4,2% der Wirtschaftsleistung. Die Zahlen für das vergangene Jahr sind allerdings nur ein schwacher Trost, denn die Staatsfinanzen wurden auch deshalb geschont, weil Corona-Hilfen in Milliardenhöhe unter anderem wegen der verzögerten Auszahlungen erst in diesem Jahr abfließen und so das diesjährige Defizit in die Höhe treiben werden. Damit nicht genug. Die Kosten des zweiten Lockdowns schnellen derzeit so in die Höhe, dass Finanzminister Olaf Scholz in diesem Jahr noch mehr Schulden aufnehmen muss als bisher vorgesehen. Bisher kalkuliert er mit einer Neuverschuldung von 180 Milliarden Euro. Darin enthalten ist ein Puffer für unvorhersehbare Zusatzausgaben von 35 Milliarden. Diese Notreserve schmilzt gerade dahin. 10 Milliarden Euro kosten weitere Impfstoffe, rechnet der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Carsten Schneider vor. Und jetzt kommen die Ausgaben für die Schnelltests. Stückpreis 18 Euro.
Herr Spahn kann bis heute nicht sagen, wie viel wir eigentlich für diese Tests brauchen, wie viel Geld. Also von diesen 18-Euro-Tests, 12 Euro Durchführung, 6 Euro Beschaffung, da komme ich mal locker, wenn ich das hochrechne auf die Bevölkerung, auf einen Milliardenbetrag pro Woche.
Das aber ist bislang im Haushalt nicht enthalten, zumindest nicht voll enthalten, sollten die Schnelltests über Monate fortgeführt werden. Die Konsequenz?
Dass man im Zweifel dann wahrscheinlich auch einen Nachtragshaushalt machen muss.
Auch in den Jahren danach werden die Finanznöte nicht kleiner. Für 2022 kündigte der CDU-Vorsitzende Armin Laschet deshalb heute bereits an, die Schuldenbremse noch einmal, also zum dritten Mal auszusetzen. Diese Ausnahme werde sicher genutzt werden müssen, sagte Laschet der Stuttgarter Zeitung.
Theo Gers zur Staatsverschuldung und zur Lage der Konjunktur. Die Finanzaufsicht BaFin ist ins Visier der Staatsanwaltschaft Frankfurt geraten. Eine Vorprüfung im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal. Unterdessen hat die Bundesregierung heute den Gesetzentwurf zur Reform der BaFin ergänzt. Was sich bei der Finanzaufsicht ändern soll, das fasst Gudula Geuter zusammen.
Der Plan, mit dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Finanzaufsicht verbessern will, ist umfangreich. Eklatante Aufsichtslücken wie im Fall Wirecard sollen mit 7 Maßnahmen geschlossen werden. Mit einer eigenen Taskforce an forensisch geschulten Mitarbeitern, mit mehr Achtung für Whistleblower, deren Hinweise systematisch untersucht werden sollen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin soll mehr Durchgriffsrechte bei Bilanzprüfungen bekommen, Wirtschaftsprüfer strenger kontrolliert werden. Heute hat das Bundeskabinett ein weiteres Element dieses Plans mit einer Formulierungshilfe auf den Weg gebracht.
Entscheidungsprozesse auf Leitungsebene müssen effizienter und effektiver getroffen werden. Wir werden die Position des künftigen BaFin-Präsidenten bzw. der künftigen BaFin-Präsidentin stärken.
Das hatte Olaf Scholz Anfang des Monats als Ziel formuliert. Ausgefüllt werden soll das nun durch klarere Teilung der Verantwortung. Für die Haushaltsführung, auch was Prämien betrifft, soll sie nun beim Präsidenten oder der Präsidentin liegen. Die Amtszeit der Direktoriumsmitglieder soll in der Regel 5 statt 8 Jahre betragen. Hinter dem Anglizismus Mystery Shopping verbirgt sich ein neues Instrument, das der Finanzaufsicht zur Verfügung stehen soll. Eigens beauftragte Personen sollen mit anonymen Testkäufen effektiver kontrollieren können als bisher. Das soll vor allem dem Verbraucherschutz dienen. In der Begründung des heute beschlossenen Papiers heißt es, Ablauf und Inhalt von Verkaufsgesprächen habe die Aufsichtsbehörde in der Vergangenheit schwer nachvollziehen können, weil Unternehmen und Verbraucher dazu unterschiedliche Angaben machten. Deshalb sollen sich die BaFin-Mitarbeiter ein eigenes Bild machen können, wie das auch Aufsichtsbehörden in anderen EU-Ländern täten.
Die angestrebte Reform der Finanzaufsicht BaFin Gudula Geuter berichtete. Der Wald ist krank. Schlimmer noch, sie hieß es heute als zur Zeit des sauren Regens. Die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. Gegen den sauren Regen konnte damals was getan werden, weshalb das Waldsterben auch noch abgewendet werden konnte. Was aber sind die Gründe für das Leiden jetzt und was kann hier getan werden? Eva Ellermann zum aktuellen Waldzustandsbericht, vorgelegt von der für den Wald zuständigen Ministerin Klöckner.
Dem deutschen Wald geht's immer schlechter. Nur noch bei jedem 5. Baum sieht die Krone so aus, wie sie sein soll. Bundeswaldministerin Julia Klöckner, CDU, ist besorgt.
Der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es den Bäumen, wie es dem einzelnen Baum geht. Und die Waldzustandserhebung zeigt, unsere Wälder sind krank.
Rund 80% der Fichten, Kiefern und Eichen sind geschädigt. Bei den Buchen sind es fast 90%. Besonders der alte Baumbestand leidet. Der Waldzustandsbericht zeigt außerdem, 2020 sind so viele Bäume abgestorben wie noch nie seit den Erhebungen, die es seit Mitte der 80er Jahre gibt. 3 Jahre Dürre, Stürme und der Borkenkäfer haben den Wäldern massiv zugesetzt, so Klöckner. Das könne jeder sehen.
Wer im Wald unterwegs ist, der sieht massive Schäden, kahle Flächen, trockene Bäume. Und die Bilder großflächig abgestorbener Wälder, die haben sich bei vielen eingebrannt. Das ist erschreckend. Diese Erhebung für 2020, die bestätigen den Eindruck und das macht mir große Sorge.
171 Millionen Kubikmeter Schadholz müssen beseitigt und verarbeitet werden und eine Fläche so groß wie das Saarland muss wieder aufgeforstet werden. Waldzustandsexpertin Nicole Wellbrock erklärt, warum.
Die großen Schadflächen machen uns auch große Sorgen, denn auf diesen Schadflächen wird es trockener, es findet Humusabbau, Nährstoffabbau statt, Erosion und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, Konsens, dass die wiederbewaldet werden sollten.
Und zwar nachhaltig, wie Waldministerin Klöckner betont.
Die neuen Wälder auf den ehemaligen Schadflächen werden Mischwälder sein mit ausschließlich standortgerechten Baumarten. Sonst werden sie nicht gefördert werden. Dabei haben wir erstmalig auch die natürliche Verjüngung förderfähig gemacht. Und unsere Hilfen sind daher auch das bisher größte ökologische Waldumbauprogramm, das es je gab.
Insgesamt 1,5 Milliarden Euro geben Bund und Länder für die Wiederaufforstung. Unter anderem eine Nachhaltigkeitsprämie, die Waldeigentümer seit Ende November beantragen können. Mit 500 Millionen Euro will das Ministerium zertifizierte Waldflächen fördern. Das Interesse sei groß, so Klöckner. Mehr als 4.000 Kommunen hätten Anträge gestellt. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände lobt zwar die Unterstützung des Bundes, sieht den Waldschutz aber als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wünscht sich zusätzliche Mittel aus der CO2-Bepreisung. FDP-Fraktionsvize Frank Sitter kritisierte die Waldhilfen als unzureichend. Angesichts der dramatischen Lage in den Wäldern wirke das so, als wolle man einen riesigen Flächenbrand mit einem Rasensprenger löschen. Umweltverbände kritisieren, dass sich an der Waldbewirtschaftung noch nichts geändert habe und die Bundesregierung zu wenig gegen den Klimawandel unternehme, unter dem die Wälder so leiden.
Eva Ellermann stellte den Waldzustandsbericht vor und zu diesem Thema können Sie auch einen Kommentar hören in der gleichnamigen Sendung hier im Deutschlandfunk ab 19:05 Uhr. Ein Tarifvertrag, der für alle Pflegekräfte gilt. Damit will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Löhne in der Pflegebranche steigern und für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Ein Mustermodell gibt es bereits. Anfang Februar schloss die Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche einen Tarifvertrag. Und der soll nach dem Willen des Bundesarbeitsministers zügig für allgemeinverbindlich erklärt werden. Aber zuvor müssen morgen und übermorgen noch Caritas und Diakonie zustimmen, die in der Branche bekanntlich große Arbeitgeber sind. Und Begeisterung sieht anders aus. Ann-Kathrin Jeske berichtet.
Ein Tarifvertrag für alle Pflegekräfte in ganz Deutschland. Geht es nach der Gewerkschaft Verdi und dem Arbeitgeberverband BFAP, soll so ein Flächentarifvertrag noch in diesem Jahr kommen.
Er würde für alle Pflegekräfte in Deutschland gelten und für einen großen Teil von ihnen wesentlich höhere Einstiegslöhne bedeuten. Das ist ein starkes Signal an die Menschen, dass wir eben nicht nur applaudieren, sondern dass wir auch als Gesellschaft eine Wertschätzung haben und das auch sich natürlich in der Entlohnung ausdrücken muss.
Erklärt Gero Kettler von der BFAP. Das Projekt ist hoch umstritten, vor allem, weil der Vertrag alle Arbeitgeber in der Pflege verpflichten würde, obwohl der Arbeitgeberverband BFAP nur gut 70.000 von insgesamt 1,2 Millionen Beschäftigten vertritt. Stefan Gress, Gesundheitsökonom von der Hochschule Fulda, hat das Instrument eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags dem Bundesarbeitsministerium vorgeschlagen. Nötig sei es, weil die Branche zersplittert sei. Auf der Arbeitgeberseite gibt es kirchliche, öffentliche und private Pflegedienstleister. Gleichzeitig seien von den Pflegekräften nur wenige gewerkschaftlich organisiert. Die Folge? Wenige Tarifverträge und sehr unterschiedliche Löhne.
Es ist ein erster wichtiger Schritt zu einer verbesserten Bezahlung in der Altenpflege, die ja momentan sehr uneinheitlich ist. Also für die Pflegehilfskräfte ein deutlicher Fortschritt und auch für die Fachkräfte in Ostdeutschland. Aber die Fachkräfte in Westdeutschland haben da wenig davon.
Die Pflegefachkräfte in Westdeutschland verdienten im Durchschnitt schon jetzt mehr als die im Flächentarif festgelegten 16,10 Euro pro Stunde, sagt Gress. Profitieren dürften neben Hilfskräften und dem Personal im Osten allerdings auch viele Beschäftigte von privaten Pflegediensten.
Bisher war die Strategie der privaten Träger weit überwiegend, über den Preis Pflegebedürftige anzuziehen, was sie in erster Linie dadurch erreichen, dass die Beschäftigten schlechter bezahlt sind als im Durchschnitt. Und das würde mit einem solchen Tarifvertrag nicht mehr so gut funktionieren. Denn 80% etwa des Budgets sind die Personalkosten und wenn die einheitlich sind, dann müssten sich gerade die privaten Träger eine andere Strategie überlegen.
Nicht mehr zahlen müssten wohl die kirchlichen Träger Caritas und Diakonie, weil sie ihre Beschäftigten größtenteils schon jetzt höher entlohnen. Wegen ihrer kirchlichen Sonderrechte müssen sie am Donnerstag und am Freitag allerdings mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Das scheint zunehmend unwahrscheinlich. Die Arbeitgeberseite der Caritas positioniert sich schon jetzt dagegen. Norbert Altmann.
Wir sehen das von unserer Position her eindeutig, dass es bereits eine funktionierende Kommission gibt, und zwar die Pflegekommission. In der Pflegekommission sind Caritas und Diakonie vertreten, sowie die privaten Arbeitgeber, aber auch die Dienstnehmerseiten der beiden Kommissionen und Verdi.
Anders gesagt, die Caritas fürchtet um ihre Mitbestimmung, wenn der Flächentarifvertrag kommen sollte. Tatsächlich ist die sogenannte Pflegemindestlohnkommission, die den Mindestlohn in der Pflege empfiehlt, repräsentativer zusammengesetzt. Ihre Empfehlung ist allerdings auch gut 200 Euro niedriger als die des Flächentarifs. Gut 2.600 Euro brutto als Einstiegsgehalt für Pflegefachkräfte anstatt 2.800 Euro. Genug finden die privaten Pflegedienstleister. Thomas Greiner vom Arbeitgeberverband Pflege.
Wir sind an einem Punkt, wo ich glaube, wir haben hervorragend gearbeitet, wenn es uns gelingt, dieses Leistungsniveau, was wir heute haben, aufrecht zu erhalten. Ich glaube nicht, dass wir unsere Bezahlungen noch massiv ausweiten können.
Schließlich sei angesichts des demografischen Wandels schon jetzt klar, dass die Kosten für die Pflege immer höher würden. Ob der Flächentarif im Pandemiejahr kommt, ist also äußerst ungewiss. Denn selbst wenn die kirchlichen Träger zustimmen, es steht noch eine Klage des Arbeitgeberverbands Pflege vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg gegen Verdi aus.
Ann-Kathrin Jeske fasste die Diskussion über den Flächentarifvertrag in der Pflegebranche zusammen. Er war einer der reichsten Deutschen, Heinz-Hermann Thiele, der gestern in München gestorben ist. Und während die ganz Reichen sich in Deutschland oft bedeckt halten, wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, hatte sich das bei Heinz-Hermann Thiele vor allem im vergangenen Jahr geändert. Da sorgte er als Lufthansa-Großaktionär für sehr viel Aufmerksamkeit. Ein Nachruf von Brigitte Scholtes.
Er gilt als eine der großen Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands. Sein Lebenswerk war Knorr Bremse. Bei dem damals noch mittelständischen Hersteller von Bremsen für große Nutzfahrzeuge und Eisenbahnen hatte Heinz-Hermann Thiele nach einem Jurastudium 1969 als Sachbearbeiter in der Patentabteilung angefangen. 10 Jahre später war er schon Vertriebschef und übernahm 1985 das Unternehmen, als das in einer tiefen Krise steckte. Was ihn antrieb, das erzählte er einmal in einem Gespräch mit der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft der Deutschen Bank.
Es war wirklich mein fester Wille, etwas ganz Großes zu bewerkstelligen, am Beispiel der Knorr-Bremse. Es ging mir gar nicht ums Geld. Es geht mir heute nicht ums Geld, sondern es ging mir um den Erfolg.
Heinz-Hermann Thiele wuchs nach dem Krieg in äußerst bescheidenen finanziellen Verhältnissen auf, wie es im Nachruf des Bremsenherstellers heißt. Knorr Bremse übernahm er auf Pump. Aus dem kriselnden Unternehmen machte der Jurist mit einem globalen Expansionskurs einen Weltmarktführer für Bremssysteme mit etwa 7 Milliarden Euro Umsatz und fast 30.000 Beschäftigten.
Es ist wirklich ein deutsches Leuchtturmunternehmen,
sagt Stefan Schöppner, Analyst der Commerzbank.
Und ich gehe davon aus, dass das weitergeht. Die Nachfolgeregelung wurde ja in gewisser Weise angestoßen mit dem Börsengang vor 2 Jahren bei Knorr. Das Management muss sich dann von dem alten Patriarchen freischwimmen. Und ich denke, das wird auch gelingen, auch wenn wir da in letzter Zeit viele Managementwechsel gesehen haben.
Denn Thiele, der jetzt kurz vor seinem 80. Geburtstag gestorben ist, war bis zuletzt im Unternehmen engagiert und mischte sich ein. Nach längerer Pause ließ er sich im vergangenen Sommer wieder in den Aufsichtsrat wählen. Er kaufte sich zudem mit einem großen Paket beim Bahntechnikhersteller Vossloh ein, bei dem er auch kräftig mitregierte. Auch in seinem Unternehmen führte er ein hartes Regime. Die Mitarbeiter arbeiten 42 Stunden. Mit Konkurrenten ging er ebenfalls etwas ruppig um. Als ZF Friedrichshafen vor 4 Jahren die schwedische Haldex übernehmen wollte, wusste er dieses Vorhaben mit wenig zimperlichen Methoden zu verhindern. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde der Patriarch, dessen Vermögen die Nachrichtenagentur Bloomberg auf zuletzt etwa 17 Milliarden Euro schätzt, wohl erst im vergangenen Jahr bekannt. Da stieg er in der Corona-Krise bei der Lufthansa ein mit etwa 15%. Dieser Anteil von zuletzt gut 12,4% bleibt wohl zunächst in der Familie, doch ob die auch ein unternehmerisches Interesse an der Kranichlinie hat, daran hat Analyst Schöppner Zweifel.
Es war mehr das Vergnügen von Herrn Thiele privat. Könnte sein, dass die Erben sich da genauso engagieren wollen bei der Lufthansa. Herr Thiele fiel ja insbesondere in der Diskussion über die Staatshilfen im letzten Jahr auf oder eben nicht. Im zweiten Fall könnte man sich vorstellen, dass die Aktien perspektivisch verkauft werden.
Analyst Schöppner im Beitrag von Brigitte Scholtes über den Unternehmer und Milliardär Thiele, der gestern starb. Ob Katze, Hund oder Vogel, Haustiere sind für viele Menschen Lebensbegleiter, Freund und manchmal sogar Therapiepartner. Und gerade in Corona-Zeiten, da boomt das Geschäft mit Haustieren und dem Heimtierbedarf. Ein riesiger Markt, den sich natürlich auch die Finanzbranche nicht entgehen lässt. Konstantin Röse hat sich mal umgehört.
Im Park oder auf der Straße, überall Herrchen und Frauchen mit ihren Vierbeinern. Offizielle Zahlen gibt es erst in ein paar Monaten, der Trend zum Haustier lässt sich aber jetzt schon klar erkennen. Allein in München hat sich die Zahl der Hundeanmeldungen im letzten Jahr verdoppelt. Statistisch gibt es in jedem 5. deutschen Haushalt einen Hund. Tierpsychologin Simone Klipp hat den wachsenden Trend zum Haustier in ihrer Hundeschule hautnah erlebt.
Ich konnte vor Welpen quasi nicht mehr um mich schauen. Also die Anfragen sind wirklich extrem in die Höhe gegangen.
Corona hat die Liebe zum Haustier nochmal befeuert. Im Corona-Lockdown hat vielen ein Haustier neue Lebensfreude und Ablenkung beschert. Im Homeoffice hat man außerdem mehr Zeit, sich um ein Tier zu kümmern. Die neue Liebe zum Haustier ist auch der Finanzbranche nicht entgangen. der Vermögensverwalter der Allianz, Allianz Global Investors, hat schon seit Anfang 2019 einen Haustier-Themenfonds im Angebot. In der Corona-Krise ist die Nachfrage bei Anlegern aber deutlich gestiegen. In den ersten 7 Wochen dieses Jahres flossen 100 Millionen Euro in den Fonds. Fast so viel wie im ganzen letzten Jahr, sagt Holger Wehner. Er ist Produktspezialist bei Allianz Global Investors.
Man sieht im Prinzip 2 Bewegungen, nämlich einmal, dass wir auf globaler Basis immer mehr Haustiere haben, also die Anzahl steigt einfach an. Und zum anderen sieht man, dass die Ausgaben pro Haustier weiter ansteigen.
Tatsächlich haben Unternehmen, die alles rund ums Tier liefern, gerade Hochkonjunktur. Der Markt ist riesig. Reicht von Tierversicherungen über Tiermedizin bis hin zu Tierzubehör. Ähnlich wie in anderen Branchen profitierte besonders der Onlinehandel, sagt Andreas Maueröder, Finanzchef von Zooplus, Europas größter Onlinehändler.
Das zeigt sich auch über sämtliche Ländergrenzen hinweg und davon haben wir natürlich auch profitieren können. Wir sind in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 mit rund 18% gewachsen, deutlich über dem Vorjahr.
Starkes Wachstum sieht man auch an den Aktienkursen. Seit Februar 2020 stieg zum Beispiel der Kurs von Zooplus um rund 130%. Vom Haustierboom profitieren konnte auch der Lebensmittelriese Nestle. Hier stiegen die Erlöse im Bereich Tiernahrung um mehr als 10%. Aber auch dieses vermeintlich krisensichere Geschäft birgt Risiken. Es ist ein Nischenprodukt, das Portfolio ist begrenzt. Holger Wehner von Allianz Global Investors.
Das ist natürlich einfach aufgrund des relativ engen Marktausschnitts, den wir hier gewählt haben, etwas, was sich als Beimischung eignet, aber sicherlich nicht als Kerninvestment.
Haustierbesitzer sehen das natürlich anders. Für sie ist ihr Tier ein Familienmitglied und ein Investment in die Zukunft, für das sie gerne bereit sind, viel Geld auszugeben.
Konstantin Röse über den Markt für Heimtierbedarf. Wir bleiben in der Finanzbranche und schauen jetzt auf den heutigen Handelstag an der Börse. Dazu begrüße ich jetzt Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Frau Werle, gestern und vorgestern gab der deutsche Aktienindex jeweils nach. Wie sieht es denn heute zur Wochenmitte aus? Da gab es ja, wie eingangs erwähnt, Zahlen zum BIP und zu den Staatsschulden, die nicht ganz so schlimm ausfielen wie lange gedacht. Wie reagieren die Anleger?
Gut, die Herausforderungen bleiben. Aber trotzdem, es sind natürlich erstmal gute Nachrichten. Was hier an der Börse vor allem für Erleichterung gesorgt hat, das sind Äußerungen des amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powell. Der hat gestern bei seiner Anhörung vor dem US-Kongress noch einmal deutlich gemacht, dass die konjunkturelle Erholung in den USA noch längst nicht abgeschlossen sei. Viele Menschen haben ihren Job verloren, also werde es noch lange dauern, bevor die US-Notenbank erwäge, ihre Geldpolitik zu verändern. An den Börsen kommt das gut an. Der Dow Jones heute mit einem neuen Rekordhoch. Auch bei uns steigt der DAX fast 1% höher, ist er jetzt bei 13.989 Punkten.
Und die erwähnte Aussage des US-Notenbankchefs, haben die auch Spuren auf dem Devisenmarkt hinterlassen?
Gut, der Euro wieder etwas schwächer. Er kostet aktuell 1,2124 $.
Derzeit denkt sich ja so mancher Anleger, auch Kleinanleger, ach wäre ich doch rechtzeitig auf den Bitcoin-Zug aufgesprungen. In welche Richtung fährt er denn heute?
Es ist eine rasante Berg- und Talfahrt. Bitcoin pendelt wieder so um die Marke von $50.000. Am Dienstag war sie zeitweise auf knapp $45.000 abgerutscht, nachdem sie sofort ein Rekordhoch von $58.445 erreicht hatte. Cyberwährungen sind ja in letzter Zeit mehr und mehr in den Fokus gerückt, nachdem einige namhafte Manager gesagt haben, ja, wir würden eine solche Währung auch als Zahlungsmittel akzeptieren. Und nicht zuletzt überlegt auch die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed, digitale Währungen auszugeben.
Was tat und tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite von -0,35 auf -0,36% gesunken und die Feinunze Gold kostet $1,792,79.
Dann schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Der Sportartikelhersteller Puma hat seine Jahresbilanz vorgelegt. Wie kommt die an?
Die Aktien sind deutlich im Minus. Der Sportartikelhersteller hat ja genauso wie Konkurrent Adidas die Folgen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Die Umsätze sind zurückgegangen. Online-Bestellen ist zwar möglich, aber viele Geschäfte sind geschlossen. Fitnessstudios sind zu, Sportvereine ebenfalls. Und das alles hinterlässt Spuren.
Und lange Zeit waren Aktien des Reisekonzerns TUI heute gefragt. Ist das aktuell noch der Fall? Und wenn ja, warum eigentlich?
Oh, das ist der Fall. Über 10% im Plus die Papiere. Der britische Premierminister Boris Johnson hat ja die Türen weit geöffnet. Großbritannien soll nach und nach die Corona-Beschränkungen lockern. Viele Briten haben darauf ihren Urlaub gebucht. Nun, buchen ist das eine. Ob die Leute dann auch wirklich reisen können, ist das andere. Aber dahinter steckt zumindest große Hoffnung.
Claudia Werle fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Karin Fischer begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Fotoarchive und welchen Nutzen hier die Digitalisierung haben könnte. Ist das eine Zukunftschance? So die Fragestellung, unter der das Gespräch stattfinden soll. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.